Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, die Überschrift über dieser Predigt heute heißt: Woher wissen wir denn, dass wir richtig liegen? Ja, woher? Der erste Punkt heute heißt: Ein Glaubensheld kommt ins Schleudern. Ein Glaubensheld kommt ins Schleudern. Es geht ja um Johannes den Täufer. Die Geschichte von ihm kennen die meisten von uns aus dem Theater oder von der Oper, wie auch immer. Die berühmte Geschichte, wo die Tochter des Herodes, nein, das ist seine Stieftochter, aber wo seine Stieftochter den sogenannten Schleiertanz tanzt. Das war eine sehr unanständige Geschichte, die da passierte. Und das gehörte sich überhaupt nicht und gar nicht in ein Königshaus, ein jüdisches, angeblich jüdisches Königshaus. Herodes war ja nicht so ein voller Jude, aber immerhin so ein Achtel. Und dann tanzte das Mädchen, die war höchstens 12, und tanzte auf so eine unanständige Weise, dass die Leute sich nur noch besaufen konnten. Sie wurden einfach geil. Das gehörte sich alles nicht, nichts davon. Und warum tanzte sie? Weil sie ihre Mutter gefragt hatte, was soll ich denn jetzt machen? Und ihre Mutter, die Herodias, die sagte: Tanz jetzt mal schön, bis die Leute alle durcheinander sind. Dann wird dein Vater, der Stiefvater, dir alles versprechen, was du willst, auch die Hälfte seines ganzen Königreiches. Und dann wünschst du dir den Kopf von Johannes dem Täufer. Ich weiß nicht, was in dem Mädchen vorgegangen ist, aber wenn mir jemand sagt, du kannst dir alles wünschen, dann wünsche ich mir den Kopf von dem und dem oder von der und der oder wie auch immer, da käme ich nicht ganz mit. Das würde ich nicht tun. Das behaupte ich heute einfach so frei heraus. Aber sie hat es ja freiwillig getan. Schlimm, ganz schlimm. Und auf die Art und Weise ist dann Johannes ums Leben gekommen. Er wurde geköpft. Und da brachte irgendjemand den Kopf herein, bluttriefend. Und dann war er tot. Warum? Weil er die Sünde beim Namen genannt hatte. Und dann wird es immer gefährlich. Wenn ihr irgendwo Sünde seht und sagt dann, du, das ist Sünde, was du da machst mit der Frau, das ist Ehebruch. Ich weiß nicht, was ihr dann zu hören kriegt. Eine Menge Widerstand in jedem Fall. Ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Und der Widerstand kommt in jedem Fall. Und deshalb kommt der Johannes ins Gefängnis. Und sitzt du da unten eingeschlossen in einem finsteren Gefängnis. Ich will das nicht alles ausmalen, das könnt ihr euch selbst ausmalen, wie das ist, in so einem Gefängnis, einem antiken Gefängnis. Aber da kommen ihm Zweifel. Ihm, dem Glaubenshelden, kommen Zweifel. Tja, das ist natürlich so ein Ding. Kann denn auch ein Glaubensheld zweifeln? Darf er das? Er tut's. Und deshalb schickt er auch einige seiner Jünger, denn auch er hatte Jünger, die ihm folgten, so wie Jesus seine Jünger hatten, die ihm folgten, schickt er einige seiner Jünger zu Jesus und sollten ihn nun fragen: Bist du es, auf den wir warten? Auf den wir warten sollen, bist du es oder bist du es nicht? Und wenn nicht, dann sag's uns bitte klar und deutlich, dann warten wir nicht länger jetzt hier an der falschen Stelle. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, oder auch nicht, dann werden wir es jetzt gleich hören. Er jedenfalls ist am Zweifeln und zweifelt an Jesus. Ihr kennt solche Situationen vielleicht auch. Ihr habt einen super Vater gehabt, einen richtig guten Überflieger. Und dann auf einmal kommt dieser Vater, dieser starke, klare Vater, ins Zweifeln und fängt an zu heulen. Und was machst du dann damit? Du bist noch Kind, bist noch zu Hause? Tja. Oder da ist der begnadete Seelsorger. Auch der war dir vielleicht mal ein Vorbild. Dieser begnadete Seelsorger, der auf einmal selbst Zweifel hat. Oder dass der große Idealist, dem auf einmal alles fragwürdig wird. Alles. Johannes der Täufer hatte Gottes Wort verkündigt und hatte gut daran getan. Das zeigt ja auch, wie viele Leute zu ihm kamen. Eine Menge, Menge Leute. Da kamen auch solche, die er gar nicht sehen wollte eigentlich. Da kamen die Pharisäer und die Sadduzäer und so weiter. Und dann sagte ihnen, ihr Schlangenbrut und Ottergezücht, harte Worte. Aber er sitzt im Gefängnis und zweifelt. Er hat Was habe ich falsch gemacht? Das dachte ich mir beinahe schon. Ich habe den Predigtext noch nicht gelesen. Ja. Den habe ich jetzt auch gar nicht dabei. Der liegt unten. Ich kann die Geschichte auch so weiter erzählen, wie es weitergeht. Johannes der Täufer zweifelt. Kannst du sie mir mal gerade herbringen? Gut, diesen kurzen Predigtext, den hätte ich euch noch so erzählen können. Aber vorgelesen vom Schriftlichen her ist es natürlich noch viel, viel besser. Aber so geht es mit den Pastoren. Wenn man nicht richtig hinhört, dann passiert sowas. Ich lese uns den Predigtext, wir stehen auf vor Gottes Wort. Der Text steht in Matthäus 11. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen. Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Und nun bitte ich dich, Herr, öffne uns dieses dein gutes Wort. Amen. Also was Johannes hier gemacht hat, war ganz einfach. Er sitzt im Knast und zweifelt. Zweifelt, ist das der Jesus, auf den wir warten sollen? Ist das der Messias oder ist er es nicht? Und von dem Messias erwartete er eine ganze Menge Dinge. Da erwartete er, dass der das Land ausfegt von den Römern, von den Ungläubigen. Da erwartete er, dass der Messias kommt und rein Tisch macht. Aber das ist nicht der Jesus, der ihm jetzt hier gegenübersteht. Denn Johannes weiß zwar, dass auch die Christen Zukunft gezweifelt haben und zweifeln werden, aber in ihren Fragen haben sie sich dann immer doch an Jesus selbst gewandt. Und das war gut so. Da haben sie sich nicht volllaufen lassen mit Alkohol, mit Nikotin abgefüllt oder mit Tabletten vollgepumpt, sondern sie sind dahin gegangen, wo allein die Fragen zu stellen sind, nämlich zu Jesus selbst. Und da war nicht nur die ratlose Frage, Jesus, bist du es, der hinter allem steckt? Bist du das? Das, was mein Leben ausmacht, auch hinter dieser Not. Da war auch die Anklage, Jesus, bist du das wirklich? Wie kannst du? Da war ein Groll, der musste raus. Und er konnte raus. den Groll und Bitterkeit, wenn die sich festsetzen, dann werden sie zum Fallstrick. Deshalb muss Groll und Bitterkeit raus. Deshalb müssen die Fragen raus. Deshalb muss der Zweifel raus. Und Johannes der Täufer macht das völlig richtig. Er schickt seine Leute zu Jesus. Vielleicht hast du auch ein paar bittere Fragen an Jesus. Vielleicht hast du Groll gegen Gott, für andere unerkannt. Und du selbst wagst es dir gar nicht einzugestehen, gegen Gott grollt man nicht, hast du gelernt. Und das stimmt. Und das stimmt auch nicht. Wo sollst du denn sonst hin mit deinen ungelösten Fragen? Gott, warum? Warum so? Warum hast du das zugelassen? Bist du es, Jesus? Warst du damit drin? Musste das nicht erst einmal an deinem Thron vorbei? Hast du es nicht genehmigt? Warum? Martin Luther hat einmal sinngemäß so gesagt: Leuten, die nach dem Warum fragen, soll man Ruten schneiden, Ruten, und ihnen damit den Hintern versohlen. Tja, ein deutliches, drastisches Wort und nicht unbedingt sehr seelsorgerlich. Ich weiß, was er damit meint, weil diese Warum-Fragen in der Regel zu nichts führen und trotzdem sind es Fragen, die auf den Nägeln brennen. Die muss man stellen und die darf man auch stellen. Gott hat auch eine dunkle Seite. Eine dunkle Seite, eine, die man nicht gleich versteht, die wir vielleicht nie verstehen. Und unsere Vorstellung ist ganz anders. Wenn Jesus da ist, dann ist er Friede, Freude, Eierkuchen, Eierpopeia. Vielleicht gibt es noch viel handfeste Not, auf die wir gar keine Antwort bekommen. Aber was ist das schon im Vergleich zu den ungelösten Fragen, die wir mit uns herumtragen? Da hat einer Krebs. Er stirbt viel zu früh. Da geht eine Ehe in die Brüche. Man kommt mit seinem Beruf nicht mehr klar. Das ist die Arbeitslosigkeit. Und ich denke, es gibt auf alles die eine große Antwort, die uns heute die Bibel sagt. Und die heißt: hin zu Jesus mit all unseren ungelösten Fragen. Da können wir ihn getrost fragen: warum? Warum? Im Himmel wird alles klar sein. Vielleicht bekommen wir noch eine Antwort vorher. Vielleicht wandelt sich unter der Hand diese Warum-Frage, wenn wir damit bei Jesus sind, zu der Wozu-Frage. Wozu dient uns das denn, Herr? Das ist die Frage, die wirklich hilft. Vergesst die Warum-Fragen. Die führen euch nicht weiter, überhaupt nicht. Die machen alles nur schlimmer. Wenn ihr fragt, dann fragt, wozu, Herr? Das ist die eine Frage, die eine Antwort braucht. Und wenn wir es konsequent genug und lange fragen, darauf auch vielleicht eine Antwort bekommen. Gott, darum hast du das zugelassen? Ja. Aber ich habe auch Leute vor Augen, die hatten dann ihre Krankheit so schwer zu tragen und fragten, wozu? Und kriegten keine Antwort. Keine. Also, wo Groll und Dunkelheit auf unserer Seele liegen, wie Schatten auf unserer Seele liegen, da dürfen wir es trotzdem Jesus sagen. Das sollen wir Jesus sagen. Denn wo Groll und Dunkelheit sich festsetzen, wo der Zweifel mittendrin ist in allem, da wird es alles nur noch ganz schlimm. Zweifel hat seine Berechtigung. In der Mathematik, in der Physik, in den naturwissenschaftlichen Fächern kämen wir gar nicht weiter ohne den Zweifel. Wir sind jetzt aber nicht in der Mathematikstunde, in der Physikstunde und so weiter, sondern wir sind jetzt hier in der Kirche. Und in der Kirche fragt man anders. Wenn du verheiratet bist und kommst nach Hause, guckst deine Ehefrau an und zweifelst auf einmal an ihr, dann wird's gefährlich. Dann wird's gefährlich. Da kann ich dir nur raten, halt inne, bitte den Herrn, dass er dir jetzt die richtigen Fragen gibt und auch die richtigen Antworten bitte, damit du nicht deine ganze Ehe kaputt machst durch deinen Zweifel. Ich weiß, es sind genug Leute, die das alle durchgemacht haben und am eigenen Leib erfahren haben. Ich möchte euch davor bewahren, dass ihr es wieder macht und die anderen auch davor bewahren. Denn nirgendwo steht geschrieben, dass die Jünger Jesu nie Zweifel haben. Und wer zu Jesus geht, der merkt ganz schnell, Jesus ist da mittendrin. Und irgendwann wird er auch meine Fragen beantworten. Und wenn es erst im Himmel ist, aber er wird sie beantworten. Und wenn du dann im Himmel bist, dann wirst du nur staunen über das, was Gott für einen großartigen Plan mit deinem Leben gehabt hat. Im Psalm 62, Vers 9, da heißt es, ihr lieben Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Wie man einen Eimer ausschüttet, das wisst ihr, habt ihr alle schon oft genug gemacht. Ausschütten. Und so sollt ihr auch euer Herz ausschütten vor Jesus. Da braucht nichts drin zu bleiben im Herzen, was noch eine Frage ist an ihn. Ja, ihr lieben Leute, sagt der Psalmist, schüttet euer Herz vor ihm aus. Tut das. Keinen Eimer, sondern das Herz. Wenn die Beziehung stimmt, dann weiß man, dass man richtig liegt. Da braucht man keine Beweise mehr. Wer liebt und wiedergeliebt wird, der braucht keine Beweise mehr. Der weiß, hier bin ich richtig. Hier ist Jesus und der will mir helfen. Ist das Zweite, der zweite Punkt. Der erste war, ein Glaubensheld kommt ins Schleudern. Der zweite Punkt heißt, Jesus weist sich aus. Ihr Ausweis bitte. Ja, wenn Johannes hätte in die Zukunft gucken können, das leere Grab, der auferstandene Jesus, das wäre leichter für ihn gewesen, so leicht wie heute für uns. Aber noch steht im Ausweis von Jesus unter besondere Kennzeichen nicht auferstanden, noch sind die besonderen Kennzeichen die, die man nach der Bibel von dem Messias erwarten konnte. Und Jesus zählt sie auf, geht hin zu Johannes und sagt, was ihr hört und seht, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das sind die Kennzeichen des Messias. Nur ein Wort, das Jesus hier mitgibt, Worte bewirken Großes, ganz Großes und manchmal auch gar nichts, gar nichts. Wie oft bin ich mit irgendjemandem im Gespräch, ein seelsorgliches Gespräch, und merke, ich komme mit meinen menschlichen Worten da einfach nicht weiter. Ich komme nicht ran an ihn, an sie. Ich erreiche ihr Herz nicht. Ich brauche das vollmächtige Wort, das nur der Heilige Geist in dem Augenblick sprechen kann. Und so ein vollmächtiges Wort ist das, was Jesus den Jüngern des Johannes mitgibt, was wir gerade gehört haben. Und Johannes versteht die Bibel gut genug und wusste genug Bescheid, um das zu verstehen. Seht und hört, was geschieht, das Zeichen des Messias. Und was ist das Zeichen des Messias heute? Doch noch immer das Gleiche, es hat sich nichts verändert, auch wenn Jesus nicht leibhaftig unter uns ist, sondern durch seinen Geist. Denn er wirkt immer noch und will auch heute wieder wirken, auch heute an unseren kranken Herzen arbeiten. Er ist es. Woran erkennt man eine Gemeinde von Jesus? Man erkennt sie am Glauben an Jesus. Daran, dass sie mit Jesus zusammen ist in guten und in bösen Tagen. Und dieser Glaube an Jesus zeigt sich, der ist nicht nur privat, das auch. Aber das ist jetzt das typisch protestantische Missverständnis. Jeder glaubt für sich allein. ganz allein und bitte nur im stillen Kämmerlein. Tja, das stille Kämmerlein, das war der einzige Ort, der abschließbar war, die Vorratskammer. Und da hinein soll man sich zurückziehen, sagt Jesus, um Stille zu haben, um die Gemeinschaft mit Gott zu haben, sich einschließen lassen und von nichts und niemand ablenken lassen. Irgendwann war ich in der Nähe von Bremen auf einem Dorf zur Evangelisation, das mache ich ja öfter mal, und das war hier ganz in der Nähe, auf dem Dorf, und da habe ich auch diese Geschichte genauso erzählt, mit dem stillen Kämmerlein. Und da steht ein Bauer auf einmal auf und sagt, das glaube ich nicht, Herr Pastor, das glaube ich nicht, Herr Pastor. In der Vorratskammer zu beten, das war ihm zu ungeheuer. Das tat man in der Kirche oder sonst wo, aber doch nicht in der Vorratskammer. Aber genau das hat Jesus gemeint. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass Glaube öffentlich wird und sichtbar wird, dass man Glaube auch irgendwo anfassen kann. Ein Glaube, der nichts Sichtbares bewirkt, wozu ist er gut? Ein Glaube, der nur aus Gedanken besteht, ja, wozu ist er gut? Und die Bibel ist voll von Berichten und Ermahnungen für Christen, dass Glaube sich umsetzt und sichtbar wird, dass Menschen sich ändern. Das tun sie unter der Führung des Heiligen Geistes. Da müssen auch ganze Gemeinden sich ändern, ganze Gemeinden. Und die Zeichen, von denen Jesus hier redet, die stehen auch im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Da wird es geklärt, was es mit dem Glauben auf sich hat. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Aber wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. So deutlich redet Jesus, so unangenehmst deutlich. Also, dem nützt auch die Taufe nichts. Und dann geht es weiter, was Glauben positiv bewirkt, nämlich, denen, die glauben, denen werden Folgen. Denen werden Folgen. Folgende Zeichen. Da heißt es nicht, denen werden vielleicht Folgen. Nein, da steht, denen werden Folgen. Nun muss man sich fragen, wenn von all diesen Zeichen einer christlichen Gemeinde, von all den Wundern, von denen da berichtet wird, in einer christlichen Gemeinde gar nichts mehr geschieht, welchen Glauben hat die Gemeinde? Es sind Zeichen, die folgen. Wem folgen? Jesus folgen. Jesus. Da, wo Jesus gepredigt wird, da, wo Menschen angenommen werden, da, wo Menschen ihr Herz festmachen bei Jesus, da werden immer auch Zeichen folgen. Immer. Zeichen sind nicht flächendeckend. Zur Klarheit nur, ne? Nicht flächendeckend. Und Zeichen können auch nichts erzwingen. Nichts. Aber wir nehmen es aus Gottes Hand, dass das, was er uns versprochen hat, dass er das auch tun will und wird. Und das erleben wir hier auch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank stimmt auch dieses Wort in unserer Gemeinde. Und wir erleben immer wieder, wie Menschen bei Jesus heil werden an ihrer Seele, aber auch an ihrem Leib. Und wir sehen, wie Menschen stark werden, auch Dinge zu tragen, von denen sie denken, dass sie sie lieber loswürden. Das größte Wunder ist ja nicht die Heilung von Krebs oder gar eine Totenauferweckung. Der geistliche Tod, und jetzt passt gut auf, der geistliche Tod ist schlimmer als der fleischliche Tod. Und das größte Wunder ist deshalb, wenn ein Herz sich umkehrt zu Gott. Das ist die geistliche Auferstehung. Und trotzdem gilt, dass die Zeichen so wundervoll sind, die sichtbaren Zeichen, wo Menschen bezeugen können, dass sie unter der Macht Gottes heil geworden sind. Ihr wisst ja, das haben wir nachher ja auch wieder, immer am letzten Sonntag im Monat, dass wir hinten in dem Zimmer dort vorne uns versammeln, alle die, die krank sind, alle die, die Not haben. Und dann darf man dem Herrn das sagen. Und dann gehe ich oder ein anderer Pastor oder Bruder, Schwester, wer auch immer, herum und lege jedem dann die Hände auf und spreche ihm den Segen Gottes zu, für das, was er mir an Not genannt hat. Und dabei passieren erstaunliche Dinge. Erstaunliche. Ihr müsst nicht zurück zu Johannes dem Täufer ins Gefängnis. Ihr kennt vielleicht andere Gefängnisse, Gefängnis der Ich-Sucht, des Leides, Vorstellungen der eigenen, die eigenen Pläne. Vielleicht seht ihr auch nur euer eigenes Gefängnis. Und wenn Jesus sagt, das Reich ist angebrochen, ich bin da, dann ist er auch da. Und deshalb nur ein paar Hinweise jetzt auch dazu. Ich hatte eine Gürtelrose. Und wer schon mal eine gehabt hat, weiß, wie unangenehm das ist und wie schmerzhaft das ist. War wirklich nicht schön, gar nichts. Und hatte dann gleichzeitig einen Stammtisch, Klassenstammtisch. Da waren wir noch ein paar Leute mehr als heute. Heute sind wir nur noch 6. Die Leute sterben einfach weg. Klassenstammtisch. Dann gehe ich hin und sage, ich habe heute eine Gürtelrose, furchtbar. Und dann erlebte ich, was ich nie erwartet hätte. Da kam einer nach dem anderen, alle, die da waren, das waren bestimmt 15 Leute damals, sagte, dann musst du zum Besprechen gehen. Ich dachte, ich höre nicht recht. So, da gehe ich nicht hin. Wenn ich mich schon auf sowas einlasse, will ich doch wissen, woher diese Kraft kommt. Ich weiß, dass der Teufel auch Kraft hat und Macht hat, auch im Besprechen Wunder zu tun. Dann bist du die Gürtelrose vielleicht los, aber hast Schaden genommen an deiner Seele. Nicht mit mir. Aber die behagten mich. Ich dachte, das gibt's doch nicht, sind alles Akademiker. Sind alles gebildete Leute. Das kann doch nicht angehen. Doch, es ging an. Es war nicht wahr. Der Teufel heilt nie. Behaltet das bitte. Der Teufel heilt nie. Nie. Er macht uns nur was vor. Und wenn ihr denkt, ihr seid gerade geheilt durch Besprechen oder was anderes, ja, dann kommt man lieber noch mal vor zu mir. Dann reden wir da noch mal in Ruhe drüber weiter. Einige Beispiele, ganz kurze Beispiele. Jahrzehntelang, erzählt eine Frau, hatte ich Migräne. Genau genommen seit meinem 17. Lebensjahr, jetzt war sie 50. Ich habe 30 Jahre lang alles versucht, meine Migräne loszuwerden. Ich habe sämtliche Tablettensorten und alles Menschenmögliche durchprobiert. Nichts half. Oft hatte ich schon am Dienstag meine gesamte Wochenration an Tabletten verbraucht. Ich wusste nichts mehr, was ich machen sollte. Kein Ausweg. Und nach langem Überlegen und Beten bat ich meinen Pastor und einen der Kirchenvorsteher meiner Gemeinde, mir die Hände aufzulegen und für mich zu beten. Das haben sie getan. Und es hat mir augenblicklich geholfen. Ich mochte es erst gar nicht glauben, aber die Migräne war wirklich weg. Ich habe jetzt seit einigen Jahren keine Migräne mehr gehabt. Das war ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Ich hatte mehrere Wochen einen im Kreuzbein eingeklemmten Ischiasnerv. Die ärztlichen Behandlungen halfen nichts. Unter Handauflegung wurde darum für mich gebetet, dass Jesus den Nerv frei werden lässt und mir die Schmerzen nimmt. Danach war ich zwar fröhlich, bin aber trotzdem nach Haus gehumpelt. Im Laufe des Tages ließen die Schmerzen nach und beim Arzt hatte ich noch mehrere Termine und als er mich dann wieder untersuchte, guckte er mich nur an und sagte, was wollen Sie denn hier? Sie brauchen nicht mehr zu kommen, Sie haben nichts. Weg. Durch das Krankengebet. Weg. Noch ein Beispiel. Ich habe davon eine ganze Menge hier, aber ich will es kurz machen. Ich war in einer tiefen Depression und wusste keinen Weg mehr. Meine Kraft war zu Ende, meine Möglichkeiten auch. Und da hat mir allein das Krankengebet geholfen. Ich sah auf einmal, dass Gott Möglichkeiten hat, auch dort, wo meine Möglichkeiten aufhören. Von dem Tag an habe ich begonnen, ihm mein Wort zu nehmen und mache beglückende Erfahrungen damit. Es ist wirklich besser mit mir geworden. Das Ganze hat eine positive Ausrichtung bekommen. Ja, was ist das schön, wenn man in die Kirche noch kriechen kann und dann aufrechten Hauptes wieder nach Hause gehen kann. Was für eine Kraft steckt dahinter. Ich könnte jetzt auch von den anderen Erfahrungen berichten, die ich auch selbst gemacht habe. Auch, ich kann von jedem hier was berichten. Aber es auch heißt, nicht jeder, für den wir beten, wird gesund. Nicht jeder. Es werden mehr Leute gesund, als ihr denkt. Es sind mehr Leute krank, als krank sein müssten. Aber nicht jeder wird gesund. Und dann bleibt die Frage, warum, Herr? Schon wieder warum, seht ihr? Schon wieder warum. Wozu, Herr? Manche erleben dann, dass die Krankheit eine Sprache bekommt. Und die Sprache sagt dann, warum man krank geworden ist. Warum das so ist. Aber sie sind auch nur ein Zeichen. Da, wo Heilung ist, ist nur ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Jesus heilt. Dass er sich seinen Kopf auch zerbricht um uns, auch um unsere Gesundheit. Aber alle Zeichen sind ein Zeichen für das angebrochene Reich Gottes. Und Zeichen sind nicht flächendeckend. Und alle Zeichen weisen hin auf den Gezeichneten, dessen Hände und Füße auf Golgatha für uns durchbrochen wurden. Und C.S. Lewis hatte einmal gesagt, der viel englische Philosoph, wer an Gott glaubt, der ist vor Wundern nicht geschützt. Mein letzter Punkt, ein kurzer Punkt jetzt, der heißt, Mensch, ärgere dich nicht. Wir stehen zwischen zwei Adventen. Dem ersten Advent, das ist die Ankunft Jesu hier auf der Erde. Als er Mensch wurde, als Gott Mensch wurde, ist der erste Advent. Der zweite Advent, das war eben das Kommen in Niedrigkeit, der zweite Advent ist das Kommen in Herrlichkeit. Der Tag liegt noch vor uns, den haben wir noch vor uns. Darauf können wir uns jetzt schon freuen. Und ich hoffe, jeder ist dabei, wenn der Herr wiederkommt und uns holt, in seinen Himmel holt, jeder. Wir haben noch nicht hier den Himmel auf Erden, aber wir sollen ihn bekommen. Und das ist letztlich eine Vertrauensfrage, die Jesus uns stellt, ob wir uns an ihn hängen und ob wir bei ihm bleiben wollen. Ja, wir wollen bei dir bleiben. Wir wollen in den Himmel, Herr. Da, wo alles gut ist, da, wo du es alles gut machst, da will ich hin, Herr. Und Gott sei Dank, er wird es tun. Bin davon überzeugt. Und wer nachher mit mir im Himmel ist, der kann mich dann wieder begrüßen. Oder ich begrüße ihn. Sagt, damals haben wir uns doch hier schon mal in Martini getroffen. Es wird einfach schön werden. Aber das Umgekehrte gilt auch. Und das muss ich jetzt leider zum Schluss noch sagen. Das Umgekehrte, wer Jesus ablehnt, der wird das Umgekehrte entdecken. Der wird erleben, wie Sehende blind werden, wie Rüstige lahm werden, wie Saubere schmutzig werden, wie Wache taub werden, wie Lebendige tot werden, und den Reichen erscheint das Nichts. Selig ist, sagt Jesus, wer sich nicht an mir ärgert. Und da entdeckt man die Wirklichkeit Gottes in seinem Leben. Vielleicht bricht man da zusammen, wenn man sein Herz an Jesus hängt. Ich habe nichts mehr, nicht einmal meine Zweifel. Was soll ich denn jetzt in meinem Glaubensvorgarten noch begießen? Tja, ich kann nicht einmal mehr meine Zweifel pflegen. Ich habe nur noch die Abhängigkeit von Jesus. Und das ist gut so. Das ist gut so. Wenn Gott uns im Glauben weiterbringen will, dann zieht er uns den Boden unter den Füßen weg. Habt ihr das verstanden? Nehmt ihr euch das mit im Herzen? Wenn Gott uns weiterbringen will, dann zieht er uns den Boden unter den Füßen weg, damit wir in seine Hand fallen. Ja, Gott sei Dank, dass wir das glauben dürfen. Und dafür danke ich jetzt im Gebet meinem Herrn. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir uns bei dir geborgen wissen dürfen. Danke, lieber Herr, dass wir wissen dürfen, du bist bei uns und du bist mit uns. Und darauf verlassen wir uns und freuen uns auf dich und auf den Tag, wenn du wiederkommen wirst und wenn du uns zu dir holen wirst. Ich danke dir von Herzen, dass du mit uns bist. Amen.